Ja, auch mein Herz ist heute erfüllt mit Loben und Danken gegenüber meinem Heiland, dass er auch mir dieses Heil, die Erlösung geschenkt hat. Ja, dass ich auch aus vollem Herzen auch die Lieder mitsingen darf. Auch, dass man sein Wort hat. Ja, es ist ja dieser Wegweiser, ja, dass wir überhaupt diese Gnadenzeit noch haben heute und Frieden im Lande. Ja, auch für diesen Frieden im Herzen, das möchte ich meinem Heiland dafür danken von Herzen, ja. Und ich bin auch froh und ihm auch dankbar, dass ich heute hier sein darf und dass ich heute schon so manche Gedanken gehört habe, auch in der Einleitung, weil es ist so wichtig, ihr Lieben, ein wahrer Anbeter zu sein, ja. Wenn man kein wahrer Anbeter ist, ihr Lieben, da ist alles umsonst, ja. Man betrügt sich ja selber. Ja, man macht vielleicht irgendwie gewisse Anstrengungen, ja, aber nicht 100%. Man möchte das und jenes vielleicht noch mitschleppen, mitgenießen, ja, und man denkt, man ist doch gerettet, ja, man ist der wahre Anbeter und in dem betrügt man sich selbst, ihr Lieben, ja. Und der Herr möchte doch einem jeden doch die Augen öffnen und auch diesen Verlangen geben, diesen von richtig so, sage man, von ganzem Herzen doch ein wahrer Anbeter zu sein. Und das kostet etwas, ihr Lieben, das kostet nicht nur viel Mühe und Arbeit. Es kostet das eigene Ich auf das Kreuz bringen, kreuzigen, töten, umbringen. Das eigene Ich muss sterben. Nur dann ist es möglich, dass Jesus mein Herz ganz erfüllen kann. Nur dann ist es möglich, ein wahrer Anbeter zu sein. Und darüber möchte ich heute ein wenig sprechen, ihr Lieben. Ja, das Wort Gottes ist so vielseitig. Ja, ein sehr großes Buch, ein sehr dickes Buch. Und es hat so viele Gedanken. Aber alle Gedanken in diesem Buch, sie sind Gedanken des Friedens. Ja, die sind, alles geschrieben ist für uns Menschen, damit wir doch möchten diese Errettung finden. Ja, damit wir diesen Weg sehen können, damit wir diesen Weg so erkennen können und ihn auch mit Freudigkeit gehen können. Ja, wie ein Spiegel heißt es, man schaut in den Spiegel, man sieht sein Aussehen, ja, man sieht, ob man befleckt ist, ja, wie man aussieht, ja, wie, ob meine Haare strubelig sind und so weiter. Ja, man kann sich erkennen und man kann das alles in Ordnung bringen. So ist es auch das Wort Gottes, ihr Lieben, wenn wir da hineinschauen, wie in ein Spiegel, dann kann ich meinen Herzenszustand prüfen, ich kann mich prüfen, ob ich auch bin wirklich dieser wahre Anbeter, ja. Letzter Sonntag hat auch der Bruder geredet über diese Weihe, über diese Heiligung, ja, die zweite Reinigung. Es sind ja so etliche Namen, ja, wir oder die Gemeinde Gottes nennt es ja das zweite Gnadenwerk, ja, oder die Taufe des Geistes oder Fülle des Geistes, ja, oder auch völlige Weihe, ja. Es sind alle diese so Namen, aber sie sagen uns, oder das ist immer das gleiche Werk. Ja, das ist immer das Gleiche, verschiedene Worte, verschiedene Benennungen, aber das eine will der Herr erzwingen in diesem, oder nicht erzwingen vielleicht, aber im Menschen vollbringen. Ja, nicht nur diese Vergebung der Sünden, sondern er möchte auch wirklich dieses Herz so für sich einnehmen, diesen Menschen so voll besitzen. Ja, man sagt ja, wenn man Jesus im Herzen hat, ihr Lieben, aber das ist ja dieser Gedanke, diese Dreieinigkeit Gottes, ja, Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Wenn wir sprechen ja über die Fülle des Geistes, das ist das Gleiche. Ob Gott in deinem Herzen wohnt oder ich sage, ja, Jesus ist in meinem Herzen, ja, das ist alles das Gleiche, diese Fülle des Geistes zu haben und ein wahrer Anbeter zu sein. Ja, ihr Lieben, es hat eine sehr große Bedeutung und manche Menschen vielleicht, sie haben dieses Erkenntnis nicht, ja. Sie haben die Erfahrung gemacht, ja, sie haben sich völlig Gott geweiht. Ja, aber dass es das zweite Gnadenwerk ist oder diese Fülle des Geistes, wissen sie es nicht. Ja, wir haben dieses so Büchlein von dieser Schwester Sarah Smith, wenn ich das richtig ausspreche, ja, Englisch heißt es wahrscheinlich anders, ja, wie sie diese Erfahrung gemacht hat. Ja, Sie war wiedergeboren, sie war tätig und alles, aber eins hat ihr gefehlt, ja, diese vollkommene Liebe, ja, sie wollte es haben. Ja, und dann beschreibt sie, wie sie es erfahren hat. Sie hatte so im Wald so ein Plätzchen, wo sie dann so ein Gebetplätzchen gehabt hat, wo sie so alleine, ja, von diesem, ja, sie hatte Familie, sie hat einen Mann, der ungläubig war, ja, und er hat ihr auch viele Probleme gemacht, auch im geistlichen Sinne, ja. Aber sie hat standgehalten und dann ging sie auf diesen Platz und sie sagte zum Herrn, Herr, ja, irgendwas fehlt mir, ja, es ist so, wie ich muss so sterben, ja, es ist so ein Gefühl. Und sie ging auf diesen Platz und betete da. Sie hat so gesagt, Herr, ich will diesen Platz nicht verlassen, bis ich diesen völligen Sieg nicht habe. Ja, und der Herr füllte sie mit dieser Gabe, ja, er füllte sie mit diesem Geist, sie stand auf und sagte, jetzt habe ich das. Die Furcht ist dahin, ja, alles ist so, wie soll ich sagen, ja, diese vollkommene göttliche Liebe hat sie so erfüllt. Und sie wusste, ja, das hat sie jetzt bekommen. Ja, und dann später sind die Brüder gekommen, die Gemeinde Gottes, und haben in diesem Ort dann diese zweite Gnadenwerk, über diesen zweiten Gnadenwerk geredet, gepredigt. Ja, und die sagt, Brüder, ihr habt es schon seit vielen Jahren gehabt, aber ich wusste nicht, dass das so heißt. Ja. So sind auch mancher Mensch vielleicht heute, er weiß es nicht. Er hat sich völlig Gott geweiht. Er hat Wiedergeburt erlebt, er hat diese Weihe so im Herzen beschlossen und dient Gott von ganzem Herzen. Ja, und Gott füllt ihn mit seinem Heiligen Geist und der Mensch ist rein und heilig. Aber wir wissen es, ihr Lieben, deswegen möchte ich auch darüber heute auch etliche Gedanken sprechen. Vielleicht werden auch etliche Bibelstellen dann wiederholt vom letzten Sonntag. Aber ihr Lieben, es ist so wichtig, ja, wie wir heute schon in der Einleitung gehört haben, diese wahre Anbeter im Geist und in der Wahrheit Gott anbeten werden. Und das ist möglich nur, wenn die Fülle des Geistes in meinem Herzen ist. Wenn Christus auf meinem Herzensthron sitzt, nicht das eigene Ich, sondern Christus, dann ist es möglich. Das eigene Ich ist gestorben, gekreuzigt. Nur die Ehre Gott zu bringen, nur er soll verherrlicht werden in allem. Gelobt und gepriesen soll er werden. Weil wir Menschen, wir können das nicht. Jesus spricht in einem Wort, er sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und wir sind die Menschen so oft töricht und denken, wir können es. Wir sind stark, wir sind klug, wir können es selber alles schaffen. Aber das ist nicht möglich. Ich möchte vielleicht so eine Begebenheit mal erzählen, weil ich habe das schon mal erwähnt, aber das passt so gut zu diesem Gedanken, wie notwendig es ist. Ja, ein wahrer Anbeter zu sein, wie notwendig es ist, ja, sein Herz dem Herrn voll öffnen, dass er möchte doch dich und mich voll füllen mit diesem Geist, ja, dass auf dem Herzensthron möchte doch dieser Heilige Geist regieren. Ein Prediger fragte einmal einen alten Mann, einen alten Fischer und sagte, ja, wie bist du überhaupt zu dem Glauben gekommen? Nun, ich sage es so mit meinen Worten, ja, es ist ein kleiner Traktat, ja, ich habe ihn auf Russisch, vielleicht gibt es den auf Deutsch, weiß ich nicht, ja, und der Mann sagt dann, ja, ich lebte mit einer Predigt, ich habe die Predigt ständig gesehen, ja, ja, wie ist das möglich, Predigt wird ja gepredigt, nicht sehen, ja. Er sagte dann, ja, ich lebte ja mit einer Frau, ja, mit einer toten Frau und das war für mich die Predigt. Ja, der Prediger sagt, ja, es ist irgendwie unverständlich, mit einem Toten kann man nicht leben. Ja, aber dieser Mann sagt dann, ja, es ist halt, bei Gott ist alles möglich. Nun ja, erzähl dann, wie ist es, wie meinst du, ich verstehe dich nicht. Nun hat dieser dann alte Mann hat dann erzählt seine Geschichte, wie er zum Glauben gekommen ist. Er sagte, ja, er lebte mit einer Frau und sie waren gleich, ein Charakter. Alle so richtig, wie sollte man sagen, so sturkopfige, ja, so hitzige. Ja, und sie haben so oft Streit gehabt miteinander. Ja, jeder wollte das Seine behaupten, das eigene Ich, es wollte leben. Ja, und jeder wollte da der Beste sein und so weiter. Ständig diesen Streit in der Familie. Eines Tages ist die Frau nach Hause gekommen und hat gesagt, sie hat sich bekehrt. Naja, der Mann meint, nun ja, bekehrt, bekehrt halt. Das Leben ging weiter. Ja, kurze Zeit war es ein bisschen besser, danach ist wieder das Gleiche. Das alte Leben ist wieder hier, Streit und so weiter. Ja? Und einmal sagt die Frau zu ihm, Mann, du musst dich bekehren. Er sagte, ja, wozu soll ich mich bekehren? Ja? Ich sehe doch dein Leben als Christ und so weiter. Dann sagt sie, du sollst nicht auf uns gucken. Oder schauen, ja, schaue auf Christus. Wir sind alle schwache Menschen. Nicht auf die Menschen schauen. Nun sagt dieser Mann, weißt du, also Gott kann ich nicht sehen, aber dich sehe ich jeden Tag. Und das reicht mir, also so ein Christentum will ich nicht haben. Ja, das Leben geht weiter und dieser Mann sagt dann, eines Tages kommt meine Frau nach Hause, ich schaue ihr so ins Angesicht und bin fast erschrocken. Die Frau ist ganz bleich, sie redet kein Wort mehr. Etliche Tage schon. Ich habe gedacht, die ist dann von Sinnen gekommen. Ja, habe nicht gewusst, was machen. Soll ich sie ins Krankenhaus fahren oder was soll ich mit ihr jetzt anfangen? Sie redet nicht. Sie geht hin so wie abwesend, ja, ganze Tage. Und dann hat er gesagt, eines Tages saß er an seinen Netzen da, fliegte sie. Jetzt kommt meine Frau zu mir. Ich schaue sie an und bin noch Ärger erschrocken. Ihr Gesicht leuchtete. Ihre Augen glänzten, ich konnte sie fast nicht anschauen. Ja, so wie eine Heilige kommt sie daher. Setzt sie neben mich, nimmt meine Hand so in die seine und sagt dann, lieber Mann, ich habe das vorgelebt oder so, als eine Heilige habe gelebt. Aber ich habe meinem Christus nur Schaden gebracht, weil ich lebte nicht so, wie er es wollte. Aber jetzt habe ich bei Gott diese Buße getan. Ich habe um Vergebung gebeten und habe gebeten, dass der Herr möchte mich wirklich heil und rein machen. So möchte ich auch bei dir diese Vergebung bitten, dass ich dir kein Licht sein konnte. Ja, ich nannte mich eine Christin, aber das Leben hat nicht gestimmt. Der Mann sagt, ja, er war erstaunt und erschrocken. Ja, und seit dieser Zeit war meine Frau tot. Tot für die Sünde. Tot für alle Ungerechtigkeit. Er hat gesagt, ja, der Prediger fragte ihn noch, ja, ist es nicht wieder zum Vorschein gekommen, ja, diese alte Natur und so. Er hat gesagt dann, ja, ich habe das schon am Anfang so gemerkt, dass diese eigene Ich, es wollte so zum Vorschein kommen bei meiner Frau. Aber auf einmal war da so wie eine heilige Wand gewesen. Ja, diese Herrlichkeit Gottes erfüllte sie. Die Augen glänzten und da geschieht gar nichts. Sie ist ruhig geblieben. Sie war freundlich, ja, diese Herrlichkeit Gottes konnte er spüren. Ja, diese Heilige, ja, dieser Heilige Geist hat dieses Herz dieser Frau erfüllt. Und das hat sich auch in das Leben übergeben. Ja, wir reden oft von diesen Werken, ihr Lieben. Ja, das muss ja zum Vorschein kommen. Und dann sagt dieser Mann weiter, seit dieser Zeit habe ich alles probiert, meine Frau aus der Ruhe zu bringen, alles ihr zum Bossen gemacht, sie ärgert und so weiter, habe sie geärgert und so weiter. Alles habe ich probiert. Ihr Lieben, es hat aber nichts geholfen. Sie ist immer freundlich gewesen. Ja, diese Wand, diese göttliche Wand hat sie so getrennt von mir. Und hat er gesagt, ich konnte längere Zeit so gelebt, aber dann konnte ich nicht mehr. Das hat mich immer verurteilt. Das hat immer zu mir gesprochen. Es war sie, diese Frau hat nicht predigen müssen. Das war so eine sichtbare Predigt ohne Worte. Und er konnte es einfach nicht aushalten und hat sich bekehrt. Ja, und diesen Gedanken erleben ja, wenn man nur wiedergeboren ist. Man ist rein gewaschen. Aber das Leben geht ja weiter, ihr Lieben, und da sollen auch diese Früchte des Geistes kommen. Ja, und darüber möchte ich heute ein wenig sprechen, ihr Lieben, diese völlige Weihe, wie notwendig es ist. Und das Wort Gottes redet davon. Ja, ich möchte jetzt drei Bibelstellen lesen, ja, weil die Bibel lehrt über nicht nur über die geistliche Wiedergeburt, ja, Vergebung der Sünden, sondern über diese Reinigung, über diese Heiligung heißt es. Ja? Und Johannes 17, Johannes Evangelium Kapitel 17, möchte ich Vers 9 lesen, Vers 17 und Vers 20. Johannes Evangelium 17, Vers 9. Es ist ja dieses hohe priesterliche Gebet, wo Jesus betet für seine Jünger und für die ganze Christenheit, ja, für alle Kinder Gottes. Und hier diesen Gedanken, Jesus betet selber, Vers 9, Johannes Evangelium 17, Vers 9. Ich bitte für sie und bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Vers 17. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Und Vers 20, ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, so durch ihr Wort an mich glauben werden. Hier sagt Jesus, er betet zum Vater für die Kinder Gottes. Ja? Er sagt, ich bitte nicht für die Welt. Obwohl man kann sagen, das ist so ein Gegensatz oder wie, weil Johannes 3,16 lesen wir, also hat Gott die Welt geliebt. Er hat die ganze Welt geliebt, da ist keiner ausgeschlossen. Er ist gekommen, sein Blut vergossen für alle Menschen. Und hier betet Jesus nicht für die Welt, sondern für die Kinder Gottes. Also die wiedergeboren sind, die ihm diesen Glauben geschenkt haben, die ihn doch angenommen haben. Ja? Und er betet und sagt, heilige sie in deiner Wahrheit. Also da muss noch etwas geschehen, nicht nur Vergebung der Sünden, sondern noch eine Reinigung des Herzens muss geschehen. Eine völlige Weihe, ja, dass Jesus möchte durch diesen Heiligen Geist dich voll erfüllen. Und Vers 20 habe ich ja gelesen, dass nicht nur für diese Jünger zu jener Zeit oder die Apostel, ja, sondern auch für die durch ihr Wort auch zum Glauben kommen. Auch wir sind auch eingeschlossen, ja, durch dieses Wort, durch die Brüder, die uns das Wort gesagt haben, ja, die letzte Reformation, die Brüder aus Kaukasus und so weiter, unsere Großeltern und so weiter, ist der Glaube zu uns gekommen, ja, und heute können wir es auch haben. Noch ein Gedanke in 2. Thessalonicher Kapitel 2. Zweiter Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 13. Wir aber, 2. Thessalonicher 2, Vers 13, wir aber sollen Gott danken allezeit um euch, von Herrn geliebte Brüder, dass euch Gott erwählt hat von Anfang zur Seligkeit in der Heiligung des Geistes und im Glauben der Wahrheit. Ja, wiederum, ja, diese Erwählte, die wiedergeborenen Geschwister, ja, auch die Heiligung ist auch da dabei. Durch diese Heiligung des Geistes ist es möglich, einen wahren Anbeter zu sein. Ist es möglich, ein Leben mit Christus zu führen. Und so ein Leben, dass die anderen ohne Predigt gewonnen werden, wie in dieser Geschichte. Es ist ja eine wahre Begebenheit, ihr Lieben. Ja? Und viele, die das erlebt haben, können doch das bezeugen. 1. Petrus Kapitel 1. Vers 2, kann man auch Vers 1 da dazu nehmen. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 1 und 2. Petrus, ein Apostel Jesu Christi, den erwählten Fremdlingen hin und her in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, nach der Vorsehung Gottes des Vaters durch die Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Ja, er sagt hier, des Vaters durch die Heiligung des Geistes, nicht durch die Wiedergeburt oder Bekehrung. Durch die Heiligung des Geistes, die Fülle des Geistes, ihr Lieben. Das ist wichtig, ja. Ich möchte vielleicht auch diesen Gedanken so ansprechen, ja, weil ich auch im Alten Testament lesen wir auch manches, wo gesagt wird, das wird geheiligt und jenes wird geheiligt. Obwohl Christus noch nicht da war, wird doch geredet über eine Heiligung, ja. Aber das sind so zwei Dinge, ja. Es ist das eine, Ja, wie kann man das sagen? Das eine ist vielleicht nur so für gewisse Zwecke wird etwas geheiligt. Ja, ich werde auch diesen Gedanken lesen in 2. Mose, wo diese Stiftshütte fertig war, errichtet war, ja. Da lesen wir auch, meine 12, 19. Zweiter Mose 40. Ja, 2. Mose Kapitel 40, wo diese Stiftshütte dann so eingeweiht wurde. Ich lese nur etliche Gedanken. Ja, vom Vers 9 möchte ich lesen, vielleicht bis 11, damit es so ein bisschen verständlich ist, was war da so eine Heiligung oder was wurde da geheiligt? Ja? 2. Mose 40, Vers 9 bis 11. Und sollst die Salbe nehmen und die Wohnung und alles, was darinnen ist, salben. Und sollst sie weihen mit allem ihrem Geräte, das sei heilig, dass sie heilig sei. Und sollst den Brandopferaltar salben mit allem seinem Geräte und weihen, dass es hochheilig sei. Sollst auch das Handfass und seinen Fuß salben und weihen. Also hier waren Gegenstände, da gibt es auch andere Bibelstellen, ja, der Berg Sinai wurde auch so geheiligt, wo das Volk Israel da dabei stand, ja, oder vor ihm stand und begegnete mit Gott. Aber hier diese Stiftshütte, dass das eine gewisse so Anbetungsstätte oder wie man sagt, diese Anwesenheit Gottes. Wir wissen ja, dass die Herrlichkeit Gottes sie nachher erfüllte, ja, wo sie geweiht wurde. Aber hier, warum diese Gefäße so geheiligt, ja? Es gab bestimmt auch im Volk woanders auch die gleichen Gefäße, ja, der Handfass oder der Krug oder sonst noch was. Aber sie waren einfach in einem anderen Umgang. Aber hier für diesen Gottesdienst waren diese Gegenstände so geheiligt für den Herrn. Ja, man durfte nichts mit ihnen machen, nur diesen Gottesdienst pflegen. Sie wurden geheiligt durch diese Salbe und diese Besprengung, ja, so wie Gott es gesagt hat. Da hat der Mose auch gemacht. Ja, das ist im Alten Testament. Da wurden Gegenstände geheiligt zu einem gewissen Zweck, zu einem Gottesdienst. Ja. Im Neuen Testament jetzt diese Heiligung, es geschieht im Herzen des Menschen. Auch eine gewisse Weihe zu einem gottgeweihten Zweck, diesen Gott zu verherrlichen. Ja, so wie dieses Gefäß oder diesen Handfass oder auch diese Stiftshütte. Ja. Wenn Gott in meinem Herzen wohnt und Gott oder diese Göttlichkeit aus mir so herausstrahlt im Alltag, dann gibt's, da braucht man nicht predigen. Man lebt so, wie Gott es vorgesagt hat, ja, so göttlich, sagt man, so rein und heilig. Ist es möglich, einem Menschen? Ja, es ist möglich. Der Mensch wird dadurch nicht ein Engel oder ohne Fehler. Ja? Aber es ist möglich, ein reines, heiliges Leben zu führen. Ein wahrer Anbeter zu sein, ja, wie wir heute auch gehört haben. Ich möchte da noch einen Gedanken lesen, 1. Korinther, damit es so ein bisschen verständlicher wird. Was sagt Apostel Paulus in 1. Korinther? Ja, 1. Korinther, Kapitel 3, Vers 16 und 17 möchte ich lesen. Vers 16 und 17. Es gibt auch andere Bibelstellen, aber ich möchte dieses jetzt lesen, damit so verständlich ist, ja, über diese Fülle des Geistes. 1. Korinther 3, Vers 16 und 17. Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? So jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig. Der seid ihr. Was sagt hier Apostel Paulus? Ja? Man sagt, ja, wie kann man so Göttlichkeit ausstrahlen oder so weiter. Aber hier sagt Apostel Paulus klar und deutlich, wenn du gefüllt bist mit diesem Heiligen Geiste, Gott wohnt in dir. Und das muss nur ein reiner Gefäß sein. In einem unreinen Gefäß wird Gott nicht wohnen. Ja, wo diese Stiftshütte gebaut worden ist, danach später auch dieser Tempel und dieser Gott füllte mit seiner Herrlichkeit dieser Tempel. Und alle sahen es, ihr Lieben. Ja, da ist diese Gegenwart Gottes. Heute haben wir gehört über diese Anbetung. Es ist nicht möglich, dass alle gehen nach Jerusalem und diesen Tempel anbeten wie früher. Deswegen hat Gott das auch alles anders gemacht. Im Herzen ist dieser Tempel, wenn dieser Geist Gottes in mir wohnt. Wenn ich diesem Gott auch geweiht bin und ihm folge, dann kann er mich erfüllen. Aber dieses Gefäß muss rein sein, ihr Lieben. Ich möchte vielleicht aus dem Leben so ein Beispiel nehmen, damit es so verständlich ist, diese zwei Werke. Ja? Jeder von uns hat schon mal in einer Mietwohnung gewohnt. Nicht jeder hat gleich eigenes Haus vielleicht oder eigene Wohnung gehabt. Ja, wir haben unlängst Hochzeiten gehabt, ja, und die jungen Menschen, sie brauchen auch eine Wohnung. Sie haben sich auch eine Wohnung gesucht und eine gemietet, ja, und jetzt wohnen sie in diesen Wohnungen. Aber diese Wohnung, ihr Lieben, man kann sie nur dann einnehmen oder besitzen, wenn ein anderer ausgezogen ist. Es kann keiner in eine Wohnung einziehen, wenn da schon jemand drinnen wohnt. Es ist möglich, aber ist unpraktisch und macht kein Mensch, ja. Das ist unlogisch. Ja? Die Wohnung muss erst geräumt werden, sage ich mal, vielleicht renoviert werden, ja, damit ein neuer Besitzer in diese Wohnung einziehen kann. Das ist dieses Herz des Menschen, ja, ein Sünder, er ist voll. Da wohnt schon jemand in seinem Herzen. Und das ist kein Gott, das ist der Seelenfeind, der ihm immer gaukelt und sagt, ja, diesen musst du hassen, das musst du klauen, das musst du das und jenes machen. Er ist ein Knecht des Bösen. Das Herz ist voll mit diesen bösen Dingen, ja. Und bevor da jemand anderer einzieht in dieses Herz, muss das Herz gereinigt werden. Das ist diese Bekehrung, ihr Lieben, wenn der Mensch sich bekehrt. Er bittet um Gott die Vergebung, weil er hat sich vor Gott verschuldet. Und Jesus hat gesagt, ja, kommt alle zu mir. Die Vergebung ist bereit, aber das muss ich annehmen. Ja? Wenn ich glaube, Jesus vergibt mir alles, ich komme zu ihm und reinigt mein Herz. Er vergibt mir meine Sünden. Meine Wohnung ist rein geworden. Die ist leer geworden. Ja, aber dann ist die Frage, wer wird dann einziehen in diese Wohnung? Nach dieser Wiedergeburt, sie bleibt ja nicht leer. Der Satan wird das Gleiche versuchen. Ich möchte dieses Wort vielleicht lesen in Matthäus 12. Es ist hier in diesem Satz auch ein anderer Gedanke so verborgen, aber ich möchte gerade über dieses gereinigte Herz sprechen. Ja? Das ist diese erste, ja, was der Mensch macht, diese Wiedergeburt muss der Mensch erleben, weil die Heiligung kann nur ein Erlöster bekommen. Ja? Er kann nur um diese Reinigung bitten. Kein Unerlöster ist nicht möglich. Er weiß ja auch nicht. Er glaubt ja auch an diesen Geist, ja nicht an diesen Heiligen Geist. Und hier diesen Gedanken, ja, hier spricht selber Jesus, spricht dieses Wort, also Matthäus Kapitel 12, Vers 43, ja, vielleicht bis 45. Wenn der unsaubere Geist von den Menschen ausgefahren ist, so durchwandert er dürre Städte, sucht Ruhe und findet sie nicht. Ja, man kann sagen, ja, es ist ja ein... Über einen Besessenen geht da die Rede. Ja? Aber jeder Mensch, der Gott nicht hat in seinem Herzen und dem Bösen nachfolgt, ja, wer ist dieser Vater dieser Bosheit? Ja, das ist der Seelenfeind. Und wenn man ihm gehört, dann ist man ihm so wie besessen. Ja, man folgt ihm einfach. Ja? Das Herz ist voll mit diesen bösen Dingen. Die Reinigung geschieht ja, also der Geist ist ausgefahren, der Herr hat alle Sünden vergeben, das Herz ist rein geworden. Ja, die Wohnung steht jetzt leer und rein. Da spricht er denn, ja, dieser Seelenfeind, ich will wieder umkehren in mein Haus, daraus ich gegangen bin, und wenn er kommt, so findet er es leer gekehrt und geschmückt. Ihr Lieben, ja, er hat ja keine Ruhe, er möchte ja, dass alle Menschen verloren gehen. Er hasst ja diesen Gott, diesen Schöpfer. Ja, und er wollte den, und er will auch den Menschen den Schaden tun. Er ist ja ein Lügner und ein Mörder, das wissen wir ja. Ja, aber hier ein Mensch ist gereinigt geworden. Die Sünden vergeben ja. Und wir ermahnen auch die Geschwister, die Menschen, die doch frisch bekehrt sind. Bleibt dran, ihr Lieben. Bleibt dran an diesem Geistlichen. Suchet, leset das Wort Gottes, weil dieser Seelenfeind, wenn du da lau und träge wirst, er wird dich wieder einfangen. Er wird dein Herz wieder erfüllen. Und hier heißt es sogar, wenn er dann geht, sucht Ruhe, findet nicht, kommt wieder zurück, ja, und findet diese Wohnung so geschmückt. Aber er geht noch nicht herein, ihr Lieben. Er braucht das Erlaubnis von dir, ja. Und hier heißt es auch weiter, ja, so geht er hin und nimmt zu sich 7 andere Geister, die ärger sind denn er selbst. Und wenn sie hineinkommen, wohnen sie all da. Und es wird mit demselben Menschen hernach ärger, denn es zuvor war. Also wird es auch diesem argen Geschlecht gehen. Ihr Lieben, das ist dieser Gedanke, ja, dass die Wohnung ist jetzt leer, geschmückt, ja, der alte Besitzer ist ausgezogen, dieser Seelenfeind, ja, das Herz ist rein, Vergebung. Aber jetzt versucht der Seelenfeind da hineinzukommen, er möchte das einnehmen. Und es heißt ja, und wenn er hineingeht, er geht nicht einfach so hinein, er braucht die Erlaubnis von dir. Ja, also, und wenn du in dieser Zeit nicht wachen und beten bist, wenn du nicht Gott näherst dich zu Gott, wird der Satan dich wiederum betrügen, belügen und wird wieder einen Einlass finden in dein Herz. Und wenn du das zulässt, heißt es ja, es wird mit den Menschen noch ärger als zuvor sein. Ja, aber jetzt mit diesem reinen Herzen, ja, was willst du jetzt in diese Wohnung reinlassen? Als der Vermieter, ja, das Herz gehört ja dir. Ja, willst du wieder diesem Seelenfeind diesen Raum geben oder willst du das mit dem Heiligen Geist füllen? Weil nur da, wo Reinheit ist, also die Wohnung ist rein, es besteht die Möglichkeit, dass der Geist dich füllen kann, weil in ein unreines Herz wird er nicht hineingehen. Ja? Ihr Lieben, das ist sehr wichtig und ich denke mal, es ist so an diesem Beispiel dieser Wohnung ist ganz gut verständlich. Es sind zwei Werke, es sind zwei Reinigungen. Eine ist diese Tatsünden, was der Mensch getan hat. Sie werden ihm vergeben, das Herz ist rein, die Wohnung steht rein und leer, geschmückt ja sogar, renoviert. Aber jetzt die zweite Reinigung, um dieses Herz zu reinigen von diesen angeborenen Sünden, was der Mensch eigentlich keine Schuld hat. Ja, man sagt ja, von wo kommen die denn alle? Gott hat doch Adam und Eva so rein und heilig gemacht. Gott sagte, es war alles sehr gut. Also da gab es keine Sünde, keine Ungerechtigkeit, keine Böses, gab es da nicht, wenn Gott sagte, war alles gut. Aber doch durch diesen Sündenfall, ja, wir können unsere ganz kleinen Kinder so beobachten. Sie wissen noch gar nichts, was gut und böse ist, gar nichts. Aber wie das Böse in ihnen schon drinnen steckt, ja. Probier mal das Spielzeug bei ihm wegzunehmen. Oder wenn zwei Kinder spielen, ja, wie sie einander dann schlagen und einander da dieses Spielzeug wegnehmen. Von wo kommt das? Sie wissen doch noch gar nichts. Ja, das ist im Menschen, in diesem Fleisch schon drinnen. Und in jedem von uns steckt vielleicht was anderes drinnen. Das wird mitgegeben von den Ureltern. Ja? Nicht nur das Gute, sondern auch das Schlechte leider wird vererbt. Und das muss gereinigt werden, weil das befindet sich in deinem Herzen und durch das kann Satan dich angreifen. Warum kann Satan diesen Gott nicht angreifen? Es ist nicht möglich. Ganz andere Dimensionen, ja? Aber wo Jesus oder wo Gott ins Fleisch gekommen ist, als Jesus auf dieser Erde, da greift der Satan ihn an, als Mensch, als im Fleische. Das ist ja gerade, ihr Lieben, und wir sind im Fleisch. Und daher kann der Satan diese Möglichkeit, hat er uns anzugreifen, durch diese menschliche, durch dieses Fleisch, durch dieses Angeborene, kann er uns wieder zu dieser Sünde verführen. Und das Herz wird wieder unrein. Aber durch diesen Geist Gottes können wir es alles reinigen. Diesen Widerstand leisten, diesen Sieg haben. Wie diese Frau in dieser Begebenheit. Sie hat sich Gott geweiht. Davor war sie auch Christin. Sogar ermahnte ihren Mann, der soll sich bekehren. Eine Mission, so Geist, ja. Aber ihr Leben stimmte ja nicht. Weil diese Kraft war in ihr nicht, ja, diese Weihe. Aber da, wo dieser Geist sie erfüllt, wie eine göttliche Mauer um sie herum. Nicht sie hat es diesen Sieg, sondern dieser Gott, dem sie sich anvertraut hat, dem sie dieses Herz so hergestellt hat, diese Wohnung, Herr, hier, du kannst hier mein Mieter sein. Du kannst das fühlen und darin wohnen. Ihr Lieben, das ist sehr wichtig, ja. Ein Bruder hat einmal Besuch gemacht, ja, und wollte Geschwister besuchen und ging so auf der Straße mit dem anderen Bruder, ja, zu diesem Haus, ja. Und wo sie schon nahe an das Haus gekommen sind, dann hörten sie da richtig Streit in diesem Haus. Ja, und sagte dieser Bruder, ja, jetzt ist ungelegene Zeit. Ja, da irgendwas stimmt in diesem Haus nicht. Wir kommen irgendwann mal anders mal. Nach etlichen Tagen oder Wochen, weiß ich jetzt nicht mehr, gehen sie wieder diese Geschwister besuchen. Jetzt kommen sie an dieses Haus, ja, und es ist wieder das Gleiche. Streit und so weiter und Geschrei. Und ja, nun sagt dieser Bruder, ja, wahrscheinlich wieder ungelegen. Ich weiß jetzt nicht genau, war das das dritte Mal oder schon beim zweiten Mal, hat dieser Bruder gesagt, ja, hier wohnen keine Geschwister. Da braucht man nicht hingehen, ja, so in diesem Sinne. Warum denn, ihr Lieben? Er hat doch mit ihnen gar nicht gesprochen. Aber das Leben selber hat es gezeigt, ihr Lieben. Das, was das Herz voll ist, das geht auch der Mund über, sagt das Wort Gottes. Das Herz ist sehr wichtig, mit was es gefüllt ist. Es ist wichtig, mit was deine Wohnung gefüllt ist. Wer wohnt in deiner Wohnung, in deinem Herzen? Der Seelenfeind oder Christus? Ein Bruder erklärte es sogar so und sagt, damit es so verständlich ist. Er sagt es, es ist so wie, weil man sagt ja diese zwei Gnadenwerke oder zwei Reinigungen. Ja? Er sagt es, ja, jeder von uns ist schon mal Stufen gegangen. Ja, hier im Haus sind wir auch, immer auch Treppe, ja, man geht ja hoch oder runter. Und er sagt, es sind ja immer diese Stufen. Ja, das sind jetzt zwei Stufen, sagen wir. Und wenn wir dann diese Stufe hochgehen, und da müssen wir auch runtergehen, ja. Und wenn wir diese Stufe hochgehen, die erste Stufe, was wir hochgegangen sind, und die zweite, dann ist es andersrum. Wenn wir zurückgehen, dann gehen wir die zweite Stufe erst und dann die erste, ja. Und so sagt er auch mit dieser Reinigung, ihr Lieben, ja. Diese angeborenen Sünden kann der Mensch nichts machen. Sie sind ihm angeboren. Er ist machtlos, sie zu reinigen oder so. Aber die Tatsünden, das zweite, ja, das zweite Unreinigung, was geschieht im Menschen, diese Tatsünden, da ist der Mensch voll verantwortlich. Und dann dieser Zustand zu bekommen mit Gott, so rein wie die ersten Menschen sein, diese Gemeinschaft zu pflegen, muss man diese Reinigungen durchgehen. Und natürlich als Erste kommt das Zweite, diese Tatsünden müssen gereinigt werden, ja. Die Tatsünden und dann das Zweite. Diese Tatsünden, der Mensch muss es ins Reine bringen. Das Zweite kann der Mensch nichts machen, sie sind ihm angeboren. Aber deswegen kommt auch der Herr und sagt, nimm diesen Heiligen Geist. Er wird dir helfen, er wird dich reinigen. Ja, ihr Lieben, ich möchte dann auch weitergehen. Bruder Arthur hat heute Morgen schon angesprochen, ja, diese Frau aus Samarien. Ja, eine Samariterin war das. Und er hat auch geschildert, warum dieser Konflikt so war. Ja, die Juden, die achteten die Samariter, sage ich mal, wie Hunde, oder sie hatten mit ihnen keinen Kontakt. Ja, sie umgingen diese Samariter, ja. Und diesen Gedanken möchte ich auch lesen und auch zeigen, ja, an diesem Beispiel in Apostelgeschichte lesen wir es, Apostelgeschichte 8, wir werden da noch etliche Bibelstellen lesen. Da wird ja auch beschrieben, ja, dieses Volk oder diese Stadt Samarien, ja, es waren Leute, die waren von verschiedenen Orten. Da gab es so vieles Verschiedenes, ja. Und diesen Gedanken, warum war diese, so dieser Streit mit den Juden oder diese Verachtung, ja, und Bruder Arthur hat es heute schon angeführt, ja, wegen dieser Anbetungsstätte war eine sozusagen, ja, auf Russisch heißt das Naglasse, ja, also diese Unstimmigkeiten war das. Ja, aber ich möchte diesen Gedanken lesen, was war diese Samariter selber? Ja, und es können wir lesen in 2. Könige, ganz gut diesen Gedanken. 2. Könige, was war das für ein Volk, ja, die Samariter? Und steht 2. Könige. ja, 2. Könige, Kapitel 17, vom Vers 24, hier steht Entstehung der neuen Samariter, ja, also diese Stadt, da gab es ja immer diese Kriege, ja, und da hat ein König beschlossen, da sollte man die Samariter ja wieder so wie auffüllen, diese Stadt, ja, und er gab diesen Befehl, Vers 24, 2. Könige 17, Vers 24, der König aber von Assyrien ließ kommen Leute von Babel und von Kuta, von Abba, von Hamat und Separim, ich weiß nicht, ob ich das richtig so lese, und setzte sie in die Städte in Samarien anstatt der Kinder Israel, und sie nahmen Samaria ein und wohnten in derselben Städten. Also ja, der König hat einfach das Volk Israel, ja, das wurde ja zerstreut und jetzt zum Auffüller, weil viele sind gefallen, viele waren in Gefangenschaft, und der König hat von verschiedenen anderen Leuten, ja, so wie einfach dahin geschickt, ja. Und diese alle Leute, sie haben dann natürlich auch ihre Götzen mitgebracht oder ihren Glauben. Und hier heißt auch weiter, ich werde nicht lesen wegen dieser Zeit, ja, dass Gott schickte dann Löwen und die Menschen wurden dann getötet, ja. Und die anderen Menschen dann kommen zum König und sagen, ja, die Leute, sie kennen unseren Glauben nicht, ja, der Glauben des Volkes Israel. Ja, er soll doch etwas tun, ja, damit noch nicht mehr Unheil geschieht. Ja, und König dann befiehlt, man soll einen Priester finden und er soll dann in diese Samaria gehen und die Leute belehren über diesen wahren Gott. Ja. Und dann auch diesen Gedanken vom Vers 28. Da kam der Priester einer, die von Samaria weggeführt waren und wohnte zu Bethel und lehrte sie, wie sie den Herrn fürchten sollten. Aber ein jegliches Volk machte seinen Gott und taten sie in die Häuser auf die Höhen, die die Samariter gemacht hatten, ein jeglicher Volk in ihrer Städte, darin sie wohnten. Ja, also jeder, zwar Gott wurde gepredigt, aber jeder hat doch sein eigenen Götze dabei gehabt. Ja. Und hier auch diesen Gedanken noch, Vers 34 vielleicht, Vers 33. Also fürchteten sie den Herrn und dienten auch den Göttern nach eines jeglichen Volkes Weise, von wo sie hergebracht waren. Und bis auf diesen Tag tun sie nach der alten Weise, dass sie weder den Herrn fürchten noch ihre Städte und Rechte tun, nach dem Gesetz und Gebot, das der Herr geboten hat, den Kindern Jakob, welche er den Namen Israel gab. Ja, und dann noch weiter, man kann es bis ans Ende, Vers 41 vielleicht noch, und 40. Aber diese gehorchten nicht, sondern taten nach ihrer vorigen Weise. Also fürchteten diese Heiden den Herrn und dienten auch ihren Götzen. Also taten auch ihre Kinder und Kindeskinder, wie ihre Väter getan haben, bis auf diesen Tag. Also das waren die Samariter, das gemischte Volk. Ja, sie wussten von Gott, von diesem lebendigen Gott, ja, und angeblich fürchteten sie ihn, aber sie dienten auch den anderen Göttern, ja. So wie wir auch jetzt heute in vielen auch Gemeinden oder in vielen Christen, so sich nennen auch, ja, die Welt lieb haben und Gott dienen. Und das geht nicht, ihr Lieben. Das Herz kann man nicht teilen. Ja, es ist nicht möglich, weil wenn du Wohnung teilst und hier wohnen Muslimen oder die andere und du hier da drinnen, ja, was gibt es in einer Wohnung? Es ist nicht möglich, so zu wohnen, ja. Und Gott wird auch in keinem Herzen wohnen, das verschmutzt ist oder mit Sünde beladen oder mit einer falschen Lehre. Das ist nicht möglich. Das Herz muss rein sein, nur dann kann Gott auch da wohnen. Das sind die Samariter, ihr Lieben. Und auch später, ja, wo Esra beschreibt diese, der König, ich weiß den Namen jetzt nicht mehr, er hat befohlen, man soll diesen Tempel in Jerusalem wieder aufbauen. Und er schickte ja, und Esra beschreibt es ja, wie die Leute, die dahin gekommen sind, das Volk Israel, wie sie dann mit Fleiß diesen Tempel wieder aufgerichtet oder gebaut haben. Und die Samariter wollten auch mithelfen. Sie sind gekommen, ich sage so mit meinen Worten, man kann es alles nachlesen. Sie wollten auch mithelfen. Ja, aber wo die Ältesten oder die an diesem Werk standen, haben dann kontrolliert und haben dann gesehen, ja, das ist das Volk, was gemischten Göttern dient. Ja, sie können an diesem Tempel oder in diesem Bau des Tempels kein Teil haben. Das ist verunreinigtes Volk. Ja, keine Reinheit, keine Heiligkeit. Und sie haben sie nicht zugelassen, weil dieser Tempel, er ist heilig und rein. Ja, diesen Gedanken, ihr Lieben, so, das sind die Samariter, aber jetzt möchte ich auch kommen, ja, es ist nur über dieses Volk ein bisschen so, die sind auch bis da, wo Jesus gekommen ist, es war ein gemischtes Volk. Ja, und deswegen, Juden wollten mit ihnen nicht tun. Aber wir lesen auch in der Bibel ja diese Begebenheit, dieser barmherzige Samariter, Ja, die anderen sind vorbeigegangen, der Priester ist vorbeigegangen, hat Not gesehen, ja, der Mensch leidet hier, ja, ist unter die Räuber gefallen. Wir wissen ja diese Geschichte. Ja, der Levit ist vorbeigegangen und so weiter. Aber der Samariter hat Erbarmen. Ja, und er hat diesen Menschen dann diese Wohltat erwiesen und war ein Samariter. Ja, diese Frau am Brunnen, wo wir es heute Morgen gehört haben, sie war auch eine Samariterin. Ja, und sie glaubte sofort, ja, sie sagte, ich weiß, ein Prophet muss kommen. Jesus sagt, ja, ich bin dieser Prophet und hat ihr da manches gesagt. Ja, sie geht dann in diese Stadt und sagt, kommt heraus, schaut mal, da ist dieser Jesus, ja, dieser Prophet. Ja, und die Stadt geht raus und dann sagt sie zu ihr später, ja, wir glauben nicht nur um deines Wortes willen. Wir haben selber gesehen und erfahren, er ist der Messias. Das Volk Israel hat diesen Messias nicht angenommen, aber gerade diese Sünder, sage ich mal, ja, so grob gesagt, sie hatten diesen Glauben, sie haben diesen Glauben. Die 10 Aussätzige lesen wir auch, die 10 Aussätzige kamen und baten, Jesus heilte sie alle. Und dann heißt es dort so, ich sage es mit meinen Worten, so ihr Lieben, einer kommt zurück und dankte dem Herrn, nur einer aus diesen 10. Und es heißt dort, es war ein Samariter. Das ist dieses samarische Volk, ihr Lieben. Und jetzt in Apostelgeschichte, diese 2 Gnadenwerke, ihr Lieben, das ist die völlige Erlösung. Das beinhaltet diese 2 Gnadenwerke. Die 2 Reinigungen, ihr Lieben, Tatsünden und angeborene Sünden. Apostelgeschichte. Ich meine, ich 8. Kapitel, Apostelgeschichte 8. Da, wo uns beschrieben wird, ihr Lieben, da sehen wir doch klar und deutlich, vom Vers 5 möchte ich lesen, Apostelgeschichte 8, Vers 5. Philippus aber kam hinab in eine Stadt in Samarien und predigte ihnen von Christo. Das Volk aber hörte einmütig und fleißig zu, was Philippus sagte, und sah die Zeichen, die er tat. Denn die unsauberen Geister fuhren aus vielen Besessenen mit großem Geschrei. Auch viele Gichtbrüchige und Lahme wurden gesund gemacht. Und es ward eine große Freude in derselben Stadt. Ja, hier sehen wir, ihr Lieben, dass dieser Samariter, er ist gekommen, hat ihnen von Christus geredet, gepredigt. Ja? Das Evangelium, was wir heute auch alle hören und lesen können. Ja, und er sagt hier, wir lesen, sie hören einmütig zu. Für sie war das wichtig, ja, wie geht es mein Leben weiter, wo werde ich die Ewigkeit verbringen? Wir haben in dem Lied heute Morgen gesungen, heute hier entscheidest du, an welchem Ort du Ewigkeit verbringen wirst. Ich kann für dich nicht entscheiden, du kannst für mich nicht entscheiden. Ich entscheide selber und nicht irgendwann mal in der Ewigkeit, sondern heute hier entscheide ich, so wie ich treffe die Entscheidung, wer in meinem Herzen wohnen wird. Ein Seelenfeind oder dieser liebe Heiland, dieser Christus, der die alle Welt liebt, der so eine große Liebe hat, die man gar nicht aussprechen kann. Ob ich das möchte, entscheidest du und ich selber. Und er redete und sie hörten einmütig zu. Für sie war das wichtig. Wo werde ich die Ewigkeit verbringen? Ja, sie sahen auch Zeichen und sie nahmen das mit Freude an. Es war eine große Freude. Ja, die Menschen, sie bekehrten sich, ihr Lieben. Und hier, Vers 12, lesen wir auch weiter. Da sie aber den Predigten des Philippus glaubten von dem Reich Gottes und von dem Namen Jesu Christi, ließen sich taufen Männer und Weiber. Da ward auch, also bis zu Vers 12, ja. Sie nahmen Christus an. Sie glaubten, sie bekehrten sich, ja, und ließen sich taufen. Für sie war das wichtig, ja, sie nahmen es an. Die Bekehrung ist geschehen, die Reinigung ist geschehen. Die Vergebung der Sünden ist geschehen. Sie ließen sich taufen. Und jetzt lesen wir auch weiter im Vers 14. Da aber die Apostel hörten zu Jerusalem, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes, welche, da sie hinankamen, beteten sie über sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Ihr Lieben, die Menschen waren schon bekehrt. Sie haben sich schon bekehrt und haben die Taufe vollzogen. Ja. Wozu dann diese Heiligung, wozu diese Fülle des Geistes noch haben? Aber in den anderen Bibelstellen lesen wir klar und deutlich, es ist sehr wichtig. Und die Apostel haben einen großen Wert darauf gelegt. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, da ihr gläubig wurde, sagt er zu diesen Männern in Ephesus, meine ich. Ja, und hier weiter auch. Denn er war noch auf keinen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen Jesu Christi, Christi Jesu. Da legten sie die Hände auf sie und sie empfingen den Heiligen Geist. Ja, jetzt geschieht es ja. Die Wohnung war reingemacht, sauber gemacht. Sie waren bereit, diesen Heiligen Geist zu empfangen. Und sie empfingen ihn. Ja, wozu dann? Damit auch das Herz gereinigt wird. Damit es nicht nur, sage ich mal, diese Vergebung der Sünden geschieht, sondern dass man bis zum Letzten, bis zum Lebensende ein reines, heiliges Leben führen kann. Wenn man nach der Bekehrung gestorben ist, dann braucht man das nicht. Dann ist man schon im Paradies, ja? Dann ist man in den anderen Welt. Aber weil man noch in diesem Leben ist und ist ausgesetzt diesen allen Versuchungen und so weiter, und man ist ja im Fleisch, ihr Lieben, das kannst du das Angeborene nicht einfach so ablegen. Es ist dem Menschen nicht möglich, aber man kann es besiegen, man kann es unter Kontrolle halten mit dieser Kraft Gottes. Und dazu brauchen wir diese zweite Reinigung, ihr Lieben. Und es ist noch so, man wächst ja in der Gnade. Ihr habt es so oft gesagt, je älter man wird, man hat viele so Situationen im Leben, was man davor noch keine Ahnung gehabt hat, dass das in mir stecken kann. Dass das in meinem Fleisch noch ist, ob das gut oder böse ist, ja. Und dann durch eine Situation ist es klar geworden, ja, wo wir zu zweit waren mit der Frau, da haben wir keine Probleme gehabt mit der Kindererziehung. Da hat man auch keine Ahnung gehabt, was da alles kommen kann. Aber da, wo die Kinder waren hier, ja, da hat man schon manches gemerkt, was in einem drin steckt. Aber das ist keine Sünde, wenn das in dir drinnen steckt. Du bist ja nicht schuld. Aber das, was du damit machst, das entscheidest du. Ja? Wenn du das dann, sage ich mal, wenn man so aufbrausend ist, ja, und anfängt zu schreien oder so weiter, das ist nicht gut, das bringt keinen Segen. Ja? Das muss weg, das muss besiegt werden. Und wenn man dann das erfahren hat, dass man das in sich hat, diesen Nachteil, ja, dann bittet man um diese Kraft und der Geist Gottes wird, so wie diese Frau, ja, er wird dich einfach in diesen Momenten dir die Kraft geben, dass du dich halten kannst, ja, dass du nicht brausend wirst, nicht schreien, sondern du wirst nochmal reden können, weil nicht du bist es, ja, aber zur Ehre Gottes. Ja, die Zeit geht, ich möchte noch vier Bibelstellen lesen und dann komme ich zum Schluss. Ganz wichtig, ja, diese völlige Weihe oder diese zweite Reinigung, ja, es geschieht auch alles im Glauben. Ja, und das sagt uns ja Apostel Paulus in Galater Kapitel 3, möchte das doch lesen. Galater Kapitel 3. Ich möchte Vers 14 lesen. Ja, wir können auch den 13. auch mitnehmen. Galater 3, Vers 13 und 14. Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er ward ein Fluch für uns, denn es steht geschrieben, verflucht ist jedermann, der am Holz hängt, auf dass der Segen Abraham unter die Heiden käme, in Christo Jesu, und wir also den verheißenen Geist empfingen durch den Glauben. Ja, so wie auch die Wiedergeburt geschieht durch den Glauben, ihr Lieben. Wenn ich keinen Glauben habe, dann kann ich auch nicht zu Christus kommen. Ja? Wenn ich nicht glauben kann, dass der Geist Gottes mich erfüllen kann, kann ich das nicht empfangen, ihr Lieben. Das muss ja dieser Glauben vorangehen. Es geschieht alles im Glauben. Wir sehen es nicht, wir sehen nur danach die Werke. Ja, wie der Mensch lebt. Ja, wir sehen nach der Bekehrung, wie ändert sich der Mensch. Wie ändert Gott diesen Menschen. Ja? Das sehen wir und das geschieht alles im Glauben. Epheser 1, Vers 13, dazu ein Gedanken. Ja, es heißt hier ja, versiegelt und ein Pfand. Epheser 1, Vers 13 und 14. Epheser 1, Vers 13 und 14. Durch welchen auch ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium von eurer Seligkeit, durch welchen ihr auch, da ihr gläubig wurdet, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung, welcher ist das Pfand unserer Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden, zu Lob seiner Herrlichkeit. Ja, er sagt hier diese Versiegelung und dieses Pfand. Ja, die Versiegelung kann nur geschehen, wenn dieses Herz gereinigt ist. Ja, wir haben auch gesprochen und jeder kann es verstehen, dass in ein unreines Herz wird kein Heiliger Geist reingehen. Ja, wenn der Tempel Gottes ist heilig, ja, da darf nichts Unreines sein. Und dann geschieht diese Versiegelung mit diesem Geiste. Ja, wie diese Frau mit einer Mauer umringt. Eine Versiegelung, ja, das Böse kann gar nicht hineingehen. Es ist nicht möglich. Die Wohnung wird bewohnt von einem Heiligen Geist. Da ist kein Platz für anderen Mieter. Nicht, das ist alles ausgelegt. Ist alles voll, ja. Und dieses Pfand, ihr Lieben, wir wissen ja, was Pfand ist. Ja, und dass dieser Geist ist auch dieses Pfand. Ja, wenn ich von Christus erscheine, ja, und in die Ewigkeit gehe, dass ich möchte doch diesen Pfand auch haben. In Römer 5, 5, Römer Kapitel 5, Vers 5. Ja, hier sagt der Apostel Paulus diesen Gedanken. Er sagt hier von diesen herrlichen Früchten, ja, Gerechtigkeit aus dem Glauben, ja, und hier diesen Vers 5 möchte ich noch lesen. Hoffnung aber lässt nicht zuschande werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben ist. Ist ja verständlich, ja, auch gestern bei der Hochzeit haben wir so gehört, diese Gott ist die Liebe, ihr Lieben. Er ist selbst die Liebe, ja, es ist nichts anderes, es ist die Liebe. Und wenn ich diesen Heiligen Geist, also Gott selbst in meinem Herzen wohnt, die Liebe in meinem Herzen, die vollkommene Liebe, die nicht nur liebt, die mich lieben, sondern auch die Feinde liebt, ja, die Liebe Gottes, ja, wir sehen auch die Werke, was Christus vollbracht hat durch diese Liebe. Und diese Liebe soll in meinem Herzen wohnen, es ist möglich, nur wenn dieser Gott oder durch diesen Heiligen Geist mich erfüllt, wenn er diese Wohnung bewohnt, mich und dich, ja, dann ist es möglich, weil nur durch das, weil Gott selbst, ja, weil es heißt ja, dieser Heilige Geist, diese Dreieinigkeit Gottes, ja, wenn dieser Geist in dir nicht wohnt, da wirst du diese vollkommene Liebe nicht besitzen. Du kannst dich anstrengen, ein gewisses Maß an Liebe auch den anderen geben. Es ist nicht die fleischliche Liebe, ihr Lieben, das ist ganz andere Liebe, die göttliche Liebe. Ja, wir können lesen auch diese Preis der Liebe, diese Gedanken alle, was die Liebe darstellt. Ja. Und das ist Gott. Ja. Und das ist möglich, wenn er in meinem Herzen wohnt. Ohne das, ohne diesen Heiligen Geist, ohne diese zweite Reinigung, ihr Lieben, ja, werde ich die vollkommene Liebe Christi nicht besitzen. Und der letzte Gedanke, ja, in Lukas Kapitel 11 möchte ich lesen und dann komme ich zum Schluss. Lukas Kapitel 11, ist ein sehr wichtiger Gedanke hier, ihr Lieben, weil viele meinen, man bekommt es bei der Bekehrung automatisch, ja, und so weiter. Ihr Lieben, das ist nicht so. Der Heilige Geist, er arbeitet an den Menschen, das ist wahr. Ja, wie wir gelesen haben, ja, dieser unsaubere Geist ist rausgefahren, die Wohnung ist leer, aber er sucht immer hineinzukommen. Er ist nicht in deinem Herzen, ja, er sucht hineinzukommen. So ist auch dieser Heilige Geist. Er sucht jeden Menschen zu ermahnen, auf den richtigen Weg zu stellen. Er ist da, er redet, aber er befindet sich nicht in deinem Herzen. Ja, aber das, gerade die zweite Reinigung, wenn er in dein Herz hineingeht, und da musst du ihm diese Möglichkeit geben, einmal diese Möglichkeit, dir die Sünden zu vergeben und zweite die Möglichkeit, dein Herz voll einzunehmen. Und darum musst du bitten, du musst ihm diese Tür öffnen. So wie für das Böse, so auch für das Gute, ihr Lieben. Das ist deine Entscheidung und das ist meine Entscheidung. Und hier sagt Jesus, ich möchte vom Vers 9 vielleicht lesen, damit es so verständlicher ist. Und ich sage euch, Lukas Evangelium 11, Vers 9 bis 13. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Klar und deutlich, ihr Lieben, aber wenn ich das nicht erfülle, wenn ich nicht bitte, dann werde ich nichts bekommen. Wenn ich nicht suche, dann werde ich nichts finden. Egal ob im Irdischen oder im Geistlichen, das ist das Gleiche, ihr Lieben. Wenn ich mich nicht anstrenge, werde ich nichts haben. Das ist klar und deutlich und im Geistlichen ist das Gleiche. Jesus sagt, klopfe an, suche, bitte, das wird dir gegeben. Aber die Anstrengung musst du machen, Christus macht für dich das nicht. Das musst du und ich machen. Ja? Und weiter sagt er, denn wer da bittet, der nimmt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Und auch andersrum erleben. Wenn ich nicht anklopfe, wird es mir auch nicht aufgetan. Ja? Wenn ich nicht bitte, werde ich nicht bekommen. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater ums Brot, der ihm einen Stein dafür bitte? Und so er um einen Fisch bittet, der ihm eine Schlange für den Fisch bitte? Oder so er um ein Ei bittet, der ihm ein Skorpion dafür bitte? Ja, Jesus bezieht jetzt auch von dem Leben, wir als Eltern, wenn uns die Kinder bitten um etwas, werden wir ihnen doch das geben. Ja? Und wie viel dieser Vater im Himmel, so heißt es im Vers 13, so denn ihr, die ihr arg seid, könnt euren Kindern gute Gaben geben, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Ihr Lieben, das ist klar und deutlich gesagt. Ja? Es ist notwendig, es ist die Lehre der Bibel und darum muss man bitten und suchen, damit man auch ein wahrer Anbeter Christi sein kann. Der Herr segne uns alle und ihm gebührt für alles Lob, Ehre, Dank und Anbetung in Ewigkeit. Amen.